Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe das zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt. Wir werden in den nächsten Gottesdiensten, beginnend mit heute, immer wieder Texte hören über den Elisa. Texte aus dem Alten Testament. Und ich weiß, dass der ein oder andere sich dann schon mal fragt, warum denn so viel Altes Testament? Bei manchem herrscht noch so das Vorurteil vor, so nach dem Motto, ja, das ist ja nicht so ganz neuer Bund, das ist nicht so ganz das Wort Gottes, es ist viel wichtiger, über die neutestamentlichen Texte zu predigen. Liebe Brüder und Schwestern, jedes Wort der Bibel enthält Theologie. Und sowohl im Alten wie im Neuen Testament stehen die heiligen und lebendigen und ewigen Worte unseres Gottes. Und man hat vom Glauben noch sehr wenig verstanden und erst recht von der Schriftauslegung, wenn man meint, vom Alten, vom Neuen Bund sei im Alten noch nicht die Rede. Nein, im Alten Testament begegnet uns immer und immer und immer wieder der Herr Jesus Christus selber. Und zwar nicht nur in den ganzen Prophezeiungen, wenn gesagt wird, wir kommen ja gerade von der Adventszeit und Weihnachten her, nicht bei Jesaja und bei Sacharja, was alles passieren wird und was dann bei Matthäus-Evangelium, bei den anderen Evangelisten in Erfüllung ging. Nein, nicht nur in den Prophezeiungen begegnet uns der Herr Jesus Christus. Er begegnet uns auch in sogenannten Typologien, Vorbildungen, das heißt Dinge, die im Alten Bund schon dastehen und ganz deutlich auf den Neuen Bund zu übertragen sind. Das werden wir heute auch in der Geschichte erleben. Das, was wir über den Dienst des Elisas hören werden, ist eins zu eins übertragbar für den Dienst des Christen. Aber nicht nur das, dass wir Typologien finden, Voraussagen finden. Was wir vor allen Dingen finden, ist der Herr Jesus Christus, der uns immer wieder begegnet im Alten Testament. Wer das noch nicht entdeckt hat, der hat auch nicht angefangen, die Bibel zu verstehen. Jesus begegnet uns überall im Alten Testament, weil Jesus Christus der Herr ist. Der lebendige und auferstandene Gott, manchmal verdunkelt, wie in Melchisedek, wo uns so dunkel entgegentritt, oder im Engel des Herrn halt nicht, aber ganz oft ganz direkt halt. Deshalb dürfen wir uns auch die nächsten 4 Sonntagen eben immer wieder alttestamentlichen Texten zuwenden, weil überall der Herr Jesus drin zu finden ist und wir ganz viel lernen können über unser Leben, genauso viel wie in den Texten des Neuen Testamentes. Und seien Sie überall dort vorsichtig, das sage ich auch ganz deutlich, wo Theologen anfangen, das Alte Testament unterzuordnen unter das Neue. Die Bibel als Ganzes ist das Wort Gottes und die Menschen, die davon etwas wegtun, werden mit großer Strafe bedroht. Alles, vom ersten Buch Mose, das erste Wort, bis hin zur Offenbarung, alles Wort Gottes, durch das Gott zu uns spricht. Und heute will und wird er sprechen über unseren Dienst, durch den Dienst des Elisas. Wir wollen hören das göttliche Wort aus 1. Könige 19, die Verse 15 bis 21. Aber der Herr sprach zu ihm, das ist Elia: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu den Sohn Nimschis zum König über Israel und Elisa den Sohn Schaphats von Abel-Behola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphat, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um! Bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie es aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Amen. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort der Berufung des Elisas, das du uns heute Morgen schenkst für unser Leben. willst und wirst über unseren Dienst nachdenken mit uns in dieser Predigt. Und wir wollen dich bitten, dass das, was wir hören werden aus deinem Wort, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass wir das auch umsetzen. Dazu bedürfen wir aber deines guten Heiligen Geistes, Herr. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Segne du selber das Hören und das Reden deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben, Elisas Dienst für den Herrn, und wir wollen von seinem Dienst lernen für unseren Dienst. Ich habe 5 Punkte mitgebracht, keine 3, heute Morgen sind es 5, aber die sind etwas kürzer. Erstens, Elisa wird vom Herrn in den Dienst gestellt. Zweitens, Elisa entsagt dem materiellen Wohlstand für den Dienst. Drittens, Elisa entsagt der Familie für den Dienst. Viertens, Elisa entsagt dem Hochmut für den Dienst. Und fünftens, Elisa bedarf des Opfers für den Dienst. Der erste Punkt. Elisa wird vom Herrn in den Dienst gestellt. Wenn jemand Christ ist, wenn jemand zum Herrn gehört, dann gehört er zum Leib Christi. Und der Herr entscheidet, welche Funktion dieser Mensch an seinem Leib einnimmt. Wenn jemand wiedergeboren ist, wenn er den Geist Gottes hat, dann wird er auch gleichzeitig in den Dienst gestellt. Einen nicht dienenden Christ, den gibt es nicht. Ein nicht dienender Christ, das ist ein Paradoxon, das ist ein Widerspruch in sich selber. Das ist wie ein Fußballer, der noch nie gegen den Ball getreten hätte, oder wie ein Schwimmer, der noch nie im Wasser gewesen ist. Das gibt es nicht. Jemand, der zum lebendigen Gott gehört, der Gott erkennen durfte durch seinen Heiligen Geist, der wird auch in den Dienst gestellt. Und was seine Aufgabe ist, das entscheidet der Herr. Aber das müssen wir festhalten, dass der Herr beruft und dass der Herr in den Dienst stellt zu den Aufgaben, die gefragt sind. Hier ist es so, dass die Berufung an Elisa durch einen anderen Propheten geschieht. Elia ist alt und müde geworden. In diesem 19. Kapitel lesen wir zuvor, wie er in die Wüste gelaufen ist, wie er verzweifelt ist, wie er traurig ist und wie er an nichts mehr so richtig glaubt, wie er selbst Selbstmordgedanken trägt. Da fehlt so die Kraft und der Elan. Und Gott muss ihn auferbauen durch eine wunderbare Gotteserscheinung, die er haben darf und eben dadurch, dass er ihm neue Männer zur Seite stellt, die ihm helfen in dem Dienst. Wir werden zwei Könige gesalbt, aber eben auch sein Nachfolger, der Elisa. Und Elisa bekommt diese Berufung Gottes durch den Mund eines Bruders, durch einen großen Bruder, durch Elia. Die Berufung geschieht durch den Herrn, aber vermittelt ist sie durch den Mund eines Bruders. Und so geschieht das auch heute in den allermeisten Fällen. Manchmal ist es auch so wie bei dem Samuel, dass Gott wirklich jemanden direkt auf wundersame Weise ansprechen kann. Auch das geschieht. Aber die Regel ist, dass ein Bruder hingeht und ruft einen anderen zum Dienst. Wichtig ist, wenn dieser Bruder den Ruf ausspricht, dass er wiederum das Geheiß Gottes dazu hatte. Es ist wichtig, dass alles, was im Reich Gottes geschieht, jeder Dienst, der getan wird, von Gott autorisiert werden muss und dass Gott es ist, der in den Dienst ruft. Als ich eingeführt worden bin in diese Kirche, wie jeder Pastor, der hier eingeführt wird, bin ich gefragt worden in dem Formular, was mir vorgelesen ist, von einem damaligen verwaltenden Bauherrn, Dr. Hagemann, ob ich da fest von überzeugt bin, dass Gott mich in diesen Dienst gerufen hat, an diese Stelle. Und das konnte ich mit ganzem Herzen bejahen. Ich könnte jetzt lange davon erzählen, was Gott alles getan hat in dieser Zeit, bevor ich hier Pastor wurde, wie mir das klar und deutlich geworden ist, aber das konnte ich bejahen. Und ich will und werde auch nur so lange Pastor dieser Kanzel bleiben, solange mich der Herr auf dieser Kanzel sein lässt. Denn nur solange ich in seinem Namen Dienst tun kann, dann kann dieser Dienst auch gesegnet sein. Und alles andere, was im Reich Gottes passiert, was nicht vom Herrn gerufen ist, da liegt kein Segen drauf. An nichts leidet die evangelische Kirche in Deutschland so sehr wie an den nicht berufenen Dienern und gerade an den hauptamtlichen nicht berufenen Dienern. Wenn sich da Frauen aufspielen und sich zu Bischöfinnen wählen lassen, was sie nicht dürfen, was die Schrift klar verweigert, dann wissen wir, dass da kein Segen drauf liegen kann. An nichts leidet die evangelische Kirche so sehr wie an nicht berufenen Gliedern. Sag nicht nur ich, schon vor 100 Jahren hat das der Bischof der Bayerischen Landeskirche gesagt, Hermann Betzler, einer der ganz großen Theologen, die unser Vaterland hatte. An nichts leidet die Kirche so sehr wie an nicht berufenen Gliedern. Das können Sie in vielen Gemeinden sehen. Wenn der Pastoren, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen, den Dienst ausüben, sich ein Amt anmaßen, obwohl sie gar keinen Ruf dazu hatten. Aber auch wenn Leute wiedergeboren sind, nicht wenn der eigene Hochmut, da kommen wir gleich noch, uns zu irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Ehrgeiz bringt, wenn wir irgendwelche Ziele erreichen wollen, das mag der Herr immer wieder verhüten, dass wir dann auf die falschen Wege gehen. Da liegt kein Segen drauf. Gott ruft in den Dienst. Und das, was wir zu tun haben, das sollen wir dann wirklich mit aller Intensität tun. Mit aller Fröhlichkeit, ohne Faulheit und Trägheit. Wir sollen brennend im Geist sein und dem Herrn dienen. Aber wir wollen immer wieder genau schauen, was der Herr sagt zu unserem Dienst. Und wir wollen auch nur den Dienst annehmen, in den uns der Herr gestellt hat. Aber, das möchte ich auch noch einmal sagen, jeder Christ ist in Dienst gestellt. Und wenn es eben die höchste und wertvollste Aufgabe ist, nicht, die man haben kann, nämlich die Hände zu falten und zu beten. Wir sind ja jetzt noch in der Allianz Gebetswoche. Mich fragen immer wieder Menschen, gerade ältere Geschwister, wissen Sie was, Bruder Latzel, ich habe nicht so ein dickes Portemonnaie, dass ich die Gemeinde unterstützen könnte halt nicht. Ich bin auch körperlich schwach, ich kann so nichts mehr in der Gemeinde tun, wenn hier irgendwie gefegt wird oder sonst irgendwas. Ich kann doch gar nichts machen, außer die Hände falten. Dann sage ich, bitte, dann haben wir es schon. Der wertvollste Dienst, den wir tun können für die Gemeinde, ist das Beten für die Gemeinde. Es gibt keinen wichtigeren und wertvolleren Dienst. Beten unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Beten ist die Arbeit des Reiches Gottes. Und wenn du noch keinen deutlichen Ruf zu irgendeinem Dienst gehört hast, sei es, dass du die Orgel spielen sollst oder Jungscherleiter würdest und sowas halt, dann darf ich dir das sagen. Im Namen Jesu Christi, dann ist vielleicht dein Dienst allein der wertvollste und wichtigste Dienst, nämlich dass du ein treuer Beter bist für das Reich Gottes, für die Mitarbeitenden, für deine Gemeinde, für deine Familie. Vielleicht ist das deine Aufgabe, dass du Beter bist. Wichtig ist, dass Gott in das Amt ruft, in den Dienst stellt. Und dann lesen wir weiter, was passiert, nachdem Elisa in den Dienst gestellt wird. Dann entsagt er insgesamt drei Dingen. Dem materiellen Wohlstand, der Familie und dem Hochmut. Und das Erste, dem er entsagt, das ist der materielle Wohlstand. Dieser Elisa, das muss ein richtig reicher Typ gewesen sein. Und das wird hier deutlich. Der pflügt mit 12 gespannen Ochsen. 24 Ochsen. Ich weiß nicht, wie Sie so in der Landwirtschaft beheimatet sind. Ich komme ja so ein bisschen aus dem ländlichen Bereich. 24 Ochsen, nicht? Die zu füttern, da brauchen wir schon mal richtig Geld. Das ist nicht so eine kleine Miezekasse, nicht? So mit so ein bisschen Päckchen, was man kaufen kann. Die fressen richtig. Allein was die brauchen, damit die leben können. Der muss schon richtig Geld gehabt haben. Und wenn die da mit 12 Gespannen pflügen, können Sie sich vorstellen, der muss auch richtig Land gehabt haben. Weil so Ochsen, die haben richtig Kraft. Wenn das nur ein kleines Feld war, so groß wie unsere Kirche, da reicht ein Gespann. Wenn er da mit 12 Gespannen dran war, nicht, da muss der richtig Kohle gehabt haben. Und jetzt kommt Elia in sein Leben halt, nicht? Und er nimmt den Mantel, auch bei uns der Mantel ist ein eigenes Bild, nicht über Mantel, was der Mantel für eine Bedeutung in der Bibel hat, da kann man eigene Predigt rein drüber machen. Nimmt den Mantel, wirft ihn über ihn, werden das noch sehen später, nicht, wenn Elia dann gen Himmel fährt und er schlägt mit dem Mantel auf das Wasser und das Wasser teilt sich nicht. Und er nimmt diesen Mantel, wirft ihn über den Elisa und beruft ihn. Und der Mantel ist so ein Zeichen, nicht? Der Mantel war eben das, was der einzige Besitz zukünftig sein sollte und würde für ihn. Ein Mantel, Wanderprediger, Prophet für den Herrn, keine feste Bleibe, keine tollen Ochsen, kein Reichtum, keine Leibeigenen oder Tagelöhner, mit denen er arbeiten konnte, nicht? Jetzt geht der Ruf in den Dienst, fortan im Mantel, nicht? Und das ist so ein Bild, ich kann es mir genau vorstellen, wie er steht. Auf seinen Ländereien, mit seinen Ochsen. Und dann der Mantel des Elia, in dem ihn der Ruf in den Dienst ereilt. Was macht er? Der folgt nach. Der verlässt die Ochsen. Geht sogar noch weiter. Der schlachtet die, mit denen er gepflügt hat, nicht, und gibt sie den Armen. So ist das, wenn man in den Dienst gestellt wird. Da gibt es eine ganz neue Priorität, nämlich das Reich Gottes. Alles andere muss dann nachgeordnet sein. Um es deutlich zu sagen, materieller Wohlstand ist nicht an und für sich schlecht. Nein, Gott segnet auch dadurch. Aber wenn die Frage auftaucht, was ist denn wichtiger? Mein Portemonnaie oder die Dienstpflicht im Reich Gottes? Dann kann es immer nur eine Antwort geben. Die Dienstpflicht. Sagt Jesus, Bergpredigt, Matthäus 6. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jetzt kommt es, das für den Dienst. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird einem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen, sagt Jesus. Und die Bibel warnt immer wieder davor, dass das die Hauptgefahr ist, in die wir reintreten können. Der Haupthinderungsgrund in der Nachfolge, der Haupthinderungsgrund für vollmächtigen Dienst ist das Geld, an das wir gebunden sind. Und zwar ganz gleich, ob wir viel haben oder wenig haben. Das Reichwerden ist die gefährliche Sache oder das Reichwerden wollen, weil es die Sünde ist, die wir nicht fürchten, sondern ersehnen. Nicht alles andere, da sind wir sehr sensibel als wiedergeborene Menschen. Aber bei dem Geld, nicht, da hat der Widersacher häufig so leuchtend Zugang zu uns. Die Bibel warnt davor, nicht? Denken Sie an die Geschichte vom reichen Jüngling. Das ist auch so, da muss einer eine Entscheidung treffen, halt, nicht? Zu sagen, Nachfolge Jesu oder Geld. Und er schafft es nicht, wie Elisa, zu sagen, ich lasse das alles hinter mir. Oder denken Sie an den reichen Kornbauern, der nur seine Ernte im Kopf hatte. Und der da am Ende seines Lebens nichts hat. Oder an Hananias und Saphira in der Apostelgeschichte 5 halt, nicht? Denen es um ihren Acker geht und die nicht loslassen können von ihrem Geld und deshalb untauglich sind zum Dienst und bestraft werden. Wenn in Dienst gerufen wird, nicht nur in hauptamtlichen Dienst, auch die Ehrenamtlichen halt, der ist gerufen, dem Dienst im Reich Gottes den Vorrang vor dem Geld zu geben. Nicht an den Bindungen dieser Welt zu hängen. Das leben wir auch im Neuen Testament immer wieder. Ich sagte, das sind so Vorabbildungen, die hier schon deutlich werden. Als Petrus und Andreas berufen werden, nicht, da haben sie gerade den Fischfang ihres Lebens gemacht. Nicht, sie sind rausgefahren auf das Wort Gottes, haben an See Genezareth die riesen Fischnetze eingezogen. Halt, nicht, da haben sie jetzt richtig Kohle. Und dann sagt Jesus, und folge mir nach. Du bist jetzt Menschenfischer. Dann muss er sich entscheiden, das jetzt vermarkten oder mit Jesus gehen. Und er lässt alles zurück. Sein Boot, sein Netz, den Riesenfang und folgt Jesus nach. Oder Matthäus, der Evangelist, nicht als am Zoll sitzt, nicht seine Beamtenkarriere halt, nicht. Da kommt der Ruf Gottes, nicht. Nicht mehr sitzen am feinen Tisch, wo man die Kohle macht, nicht, sondern nachfolgen, Dienst tun. Und das macht die Männer und Frauen Gottes aus, nicht, dass sie wirklich dem materiellen Wohlstand, den materiellen Sicherheiten entsagen können. Dass, wenn der Ruf sie ereilt, dass sie daran nicht hängen. Und das ist wichtig, das dürfen wir neu lernen heute Morgen für unseren Dienst vom Elisa. Wenn wir als allererste Priorität nicht unsere materielle Absicherung in dieser Welt haben, dann müssen wir eines Tages erleben, dass es irgendwann Patschi-Patschi macht, dann geht der Sargdeckel zu und dann stehen wir vor dem Allmächtigen. Und dann haben wir nichts zu bringen. Denn vor dem Ewigen werden wir nicht gefragt, ob wir einen schön gepflegten Vorgarten hatten, wie viel PS unser Mercedes hatte und wie viel Rendite unser Sparvermögen gebracht wird. Sondern da werden wir nur nach den Schätzen gefragt, die Reich Gottes Qualität haben. Und die erwerben wir nicht, wenn wir uns am materiellen Wohlstand halten, sondern die bekommen wir nur, wenn wir uns in den Dienst für den Herrn Jesus stellen. Das ist das Erste, was wir lernen müssen, von dem, was wir entsagen müssen, dem materiellen Wohlstand. Ein Zweites, und jetzt wird es noch intensiver und unangenehmer, und ich sage euch das, wenn ihr jetzt so ein bisschen schrubbt und auf der Bank sitzt und sagt, ach Mensch, das ist wieder so eine harte Predigt. Ich bin zuerst erster Hörer dieses Wortes. Ich habe mich auch damit auseinanderzusetzen. Nicht alles, was ich euch sage, gefällt mir sehr gut, aber wir haben das zu hören. Gerade was jetzt kommt. Elisa entsagt der Familie für den Dienst. Das ist ein hartes Wort. Da sagt er, ich komme mit, aber ich will erst nochmal zurück. Ich will Vater und Mutter küssen. Und dann sagt Elia ein ganz, ganz hartes Wort. Er sagt, wohlan, sagt er, kehre um, aber bedenke, was ich dir getan habe. Da haben sich die Ausleger darüber gestritten, weil man dieses Wort auch im Hebräischen etwas anders übersetzen kann, aber es muss genauso übersetzt werden, wie es hier in der Lutherbibel steht. Es ist genau das, dass Elia sagt, kannst machen, was du willst, aber überleg dir, welche Gnade du eben bekommen hast und was du wegwirfst, wenn du meinst, ich muss erst nochmal zu Mama und Papa zurückkehren. Was dann Elisa auch nicht macht. Er wird vor die Entscheidung gestellt. Entweder oder. Wohlan, kannst du machen, geh zurück, wohlan, tu's. Aber dann sieh, was du hier vergibst, wenn diese heilige Stunde an dir vorübergeht und du die Chance nicht greifst. Solche Stunden sind nicht häufig. Der Herr läuft nicht tagtäglich hinter uns her und dass er uns Minute für Minute, Stunde für Stunde ruft. Nicht? Das sind ganz besondere Momente im Leben, wo der Ruf Gottes an einen kommt. Ich habe mal mit einem jungen Mann gesprochen, halt, der hat mir erzählt, auch ein gläubiger Mann, halt, und hat gesagt, erfolgreicher Mann, wirklich erfolgreich, richtig, mehrere hundert Leute unter sich, hat er gesagt, ja, vor 2 Jahren, Bruder, das hatte ich auch den Ruf in die Mission vom Herrn. Dann habe ich gesagt, und? Ja, sagt er, ich bin da mal hingefahren und habe da ein bisschen geholfen, aber dann hat es dann doch nicht gepasst. Ja, ich sage, wie? Hatten Sie einen Ruf in die Mission oder nicht? Ja, hatte ich. Ja, wieso sind Sie nicht gegangen? Und da merkt er auf einmal, wie es Klick macht, so nach dem Motto. Das passiert nicht häufig, dass der Herr wirklich einem entgegentritt, in einem Bruder oder selber halt nicht, dass er einen beruft. Aber wenn das so ist, dann kann man nicht sagen, das Geld oder in diesem Fall die Familie. Wenn das zur Alternative geht, dann immer zuerst den Dienst. Auch hier möchte ich wieder nicht missverstanden werden, dass Sie nach Hause gehen und sagen, der Latzl hat wieder über familiäre Bindungen geschimpft. Ganz im Gegenteil. Unsere Gesellschaft leidet darunter, dass wir in den Familien, in den Ehen nicht so zusammenleben, wie die Bibel das sagt. Die Bibel möchte, dass wir gute Eheleute sind, dass wir gute Eltern sind, dass die Kinder den Eltern gegenüber Ehrfurcht entgegenbringen. Das will die Bibel, das ist wichtig. Familie ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber wenn es zur Alternative kommt, was ist denn wichtiger, meine Familie oder der Dienst im Reich Gottes? Bitte, dann gibt es nur eins, der Dienst im Reich Gottes. Nicht nur an dieser Stelle wird das deutlich, dass das nicht drin ist, wenn die Alternative ist, entweder Nachfolge Elia oder Mama und Papa nochmal küssen. Jesus macht das auch deutlich. Einmal ruft er jemanden in die Nachfolge, können Sie nachlesen, Lukas 9, und sagt, komm, folge mir nach. Da sagt er, ich komme, aber genau dasselbe, lass mich erst Abschied nehmen von meiner Familie. Und da sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So Leute kann Jesus nicht gebrauchen. So Leute sind dienstuntauglich. Andermal beruft er jemanden, der sagt dann auch, ich komme ja mit dir, Jesus Christus. Ich habe deinen Ruf gehört, ich komme mit dir. Aber ich möchte erst meinen Vater beerdigen. Da sagt Jesus ebenfalls ein hartes Wort, lass die Toten beerdigen, du aber folge mir nach. Nicht? Also wenn ich das so hier mit unseren Mitarbeitern machen würde, so nach dem Motto, ich hätte da eine Aufgabe zu verteilen halt, und dessen Vater wäre gestorben und ich sage, na, kümmere dich nicht um die Beerdigung halt nicht, kümmere dich lieber um den Dienst halt nicht, da würden sie sagen, also da ist der Pastor Latzl falsch. Aber Jesus sagt das so deutlich, es gibt da keine Alternative zum Dienst im Reich Gottes. Und viele von euch gebrauchen das auch so ein Stück weit immer so als Ausreden. Ich auch mit. Ich sage das bewusst, ich stelle mich da drunter. Nicht? Die Familie, die Frau, die Kinder. Und deshalb können wir gewisse Dinge im Reich Gottes nicht tun. Wenn die Alternative besteht, immer zuerst Reich Gottes. Lukas 14 heißt es, nicht? Die Einladung zum königlichen Abendmahl, nicht? Da werden dann die Knechte gesandt und dann sagt einer nach dem anderen ab. Der eine sagt, oh, ich habe ein Gespann Ochsen gekauft, nicht, dass wir die arbeiten. Andere hat einen Acker gekauft. Und einer sagt, ich habe geheiratet. Ich habe geheiratet, kann leider nicht kommen. Es gibt was Schöneres als bei dir, die Hochzeitsfeier zu machen. Ich habe selber geheiratet. Genau das ist das, wenn wir den Dienst des Reiches Gottes unten anstellen, hinter die Familie, da gibt es was Schöneres. Dann ist es mit meiner Frau schöner als mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist mit meinen Kindern schöner als mit dem dreieinigen Gott. Diesen Fehler macht Elisa nicht. Er hat für einen Moment gezuckt, nicht? Er wollte. Aber kriegt von Elia klar nochmal die Maßstäbe klar gesagt, kannst du tun, du kannst dich frei entscheiden, wird niemand gezwungen. Aber dann geht dieser heilige Moment von dir vorbei. Und das macht er dann eben auch nicht. Er hört die Stimme Gottes und er folgt ihr und entsagt damit der Familie für den Dienst. Einem dritten entsagt Elisa für den Dienst, nämlich dem Hochmut. Das ist ein Arbeitgeber gewesen. Der hat vermutlich Leibeigene gehabt. Die Leute, die da hinter den Flügen hergelaufen waren, die hatten ja keine Gewerkschaften und waren irgendwie dann arbeitnehmermäßig organisiert. Die waren entweder Sklaven oder Tagelöhner. Das waren ganz arme Menschen und die mussten machen, was der Gutsbesitzer sagte. Das war jemand, der die Befehle aussprach. Der hatte Macht über andere Menschen. Jetzt kommt die Berufung zu ihm. Er wird in den Dienst gerufen, in den Dienst gestellt. Das lesen wir zum Ende unseres Verses. Da heißt er, und er folgte Elia nach und diente ihm. Nicht nur, dass er ein armes Wanderleben führt, wenn das auf Augenhöhe so gewesen wäre, nicht so nach dem Motto, ich gehe jetzt mit dem großen Elia und der hält mich jetzt auch für einen großen Propheten, was Elisa ja war, nicht, und wir beide so auf Augenhöhe, wir machen eine Menge Wunder und sowas, alles klar, Armut und sowas, nicht, aber so schön mit so einem Partner, nein, nein. Der ist nicht eine Partnerschaft reingestellt mit dem Elia. Das ist erstmal derjenige, der ab sofort dienen muss. Wasser holen muss, Essen besorgen muss, nicht Wäsche waschen muss. All so ein Krempel macht er. Der wird der Diener des Elias. Vom Chef zum Elia. Ist jemand in Christus so seine neue Kreatur? Siehe, das Alte ist vergangen, alles wird neu. Es wird nicht nur neu, da ändern sich manchmal auch die Verhältnisse, in denen wir leben. Auch die Machtbefugnisse. So erlebt das eben hier Elisa. Das Tolle ist, dass das für ihn scheinbar auch überhaupt kein Problem ist. Er entsagt dem Hochmut und er wird zum Diener. Er war Befehlsgeber und ist nun Knecht. Diener, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Dios Mutos heißt eine dienende Gesinnung zu haben. Eine dienende Gesinnung. Und Demut hängt auch mit diesem Wort zusammen. Er ist ein demütiger Mensch. Wenn ich anderen Menschen diene, dann bin ich demütig und nicht hochmütig. Da, wo ich mich aber an anderen Menschen bediene, wo ich andere für mich arbeiten lasse, da bin ich hochmütig, weil ich Chef bin. Aber der ist nicht mehr Chef, er ist ab sofort Diener. Das ist etwas ganz Wichtiges. Er entsagt dem Hochmut. Wir sehen das immer wieder, auch im Neuen Testament, wie das für die Diener Jesu Christi, für die Nachfolger des Herrn wichtig ist. Einmal kommen Johannes, also kommt die Mutter von Johannes und Jakobus zu ihnen, und seine Tante halt, nicht von seinen Jüngern, und die sagt zu ihm: Du Jesus, ich habe da einen Wunsch für meine beiden Jungs, für Johannes und Jakobus. Wenn du da eins in der Ewigkeit beim Vater wieder bist, dann lass die beiden neben dir sitzen. Und Jesus verwehrt diesen Wunsch, aber dann geht es im Jüngerkreis los, nicht weil die Jünger das mitgekriegt haben, die sind stinkesauer, nicht weil die auch alle vorne sitzen wollen, nicht die wollen alle neben Jesus sitzen in der Ewigkeit, nicht so viel haben sie verstanden, nicht, dass da richtig gute Plätze gibt in der Ewigkeit, nicht. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes, er sagt, da könnt ihr hinkommen, nicht, das ist gar kein Thema, aber die Qualifikation dazu, die liegt darin, dass ihr einander dient. Nicht, weil Johannes und Jakobus Cousins von ihm sind, verwandtschaftliches Verhältnis oder weil einer sonst irgendwas tut oder besonders intelligent oder eloquent wäre. Nein, um ganz nah bei Jesus zu sein, nah bei ihm in der Ewigkeit zu sitzen. Dazu sagt der Matthäus 20, 28, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Diener. Und Dienen hat mit Demut zu tun. Und das gelingt dem Elisa. Und das ist auch wichtig für unseren Dienst. Als allererstes für meinen Dienst. Der Pastor der Gemeinde. Aber der Pastor muss immer Diener sein. Und ich sage das auch ganz offen. Das fällt mir häufig schwer, demütig zu sein. Das ist ein Problem, das ich habe. Aber wenn ich sagen sollte, welche der drei Probleme die schwierigsten für mich sind, also alle drei haben Anspruch auf mein Leben, versucht mich der Widersacher durch. Aber nicht das Geld und die Familie, würde ich sagen. Mein Problem, das stärkste Problem, das ich habe, das mich behindert in meinem Dienst, ist häufig mein Hochmut. Da muss ich Gott immer wieder bitten, dem seinen Heiligen Geist, dass er mir Demut schenken möge. Übrigens, alle drei Dinge sind etwas, was den hauptamtlich Dienenden in den Orden abverlangt wurde, nicht? Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam. Wir waren ja gerade eine knappe Woche im Diakonissenheim in Lennpferde. Und die Schwestern, die dort Dienst tun, die entsagen dem materiell. Die haben keinen Besitz. Armut. Die sind auch ehelos, weil die wissen, es ist schwierig, so gesegnet Familie ist, aber wenn ich die habe, dann gibt es immer Probleme auch für die Nachfolge, für den Dienst. Und das andere ist der Gehorsam halt. Das sind ganz wichtige Dinge, die nicht nur in den katholischen Orden gelten, sondern eben auch in diesem Diakonissenhaus. Weil das die Haupthinderungsgründe für die Nachfolge, für den vollmächtigen Dienst sind. Wir, die wir verheiratet sind, die wir viel Geld haben, die wir zum Teil hochmütig sind, wir dürfen heute Morgen hören für unseren Dienst. Wir sollen dem entsagen, wenn das Geld die Nummer eins wird bei uns, wenn die Familie vor der Nachfolge steht oder wenn wir hochmütig sind, wir sollen dem entsagen, weil all das den Dienst behindert. Und ein fünftes und letztes, was wir aus dieser Geschichte lernen können für unseren Dienst, ist, Elisa bedarf des Opfers für den Dienst. Elisa opfert hier zwei Ochsen, der schlachtet die. Und wir wissen, dass im alten Bund es so gewesen ist, dass durch ein Opfer man vor Gott entsühnt wurde. Deshalb mussten die Israeliten immer wieder in den Tempel, dort wurde geschlachtet und geopfert. Zu Zeiten Elisas war es noch so, dass auch anderswo Opferstellen gewesen sind. Und Elisa schlachtet diese Stiere und bringt sie da, weil eins ganz wichtig ist, bevor er in den Dienst eintritt, braucht er die Entsühnung vor Gott. Das ist nicht nur im alten Bund so gewesen, auch wir brauchen Blut. Auch wir brauchen das Blut zur Entsühnung für unseren Dienst. Elisa konnte es selber tun, aber musste es immer und immer wieder tun, dass er entsühnt ist, damit er vollmächtig Dienst tun kann. Und das Blut, das wir bekommen, das kriegen wir nicht dadurch, dass wir irgendwelche Tiere töten, irgendwelche Tauben, Schafen oder Ochsen. Nein, unser Blut ist schon vergossen auf Golgatha. In Hebräer 9 heißt es, ohne Blut geschieht keine Reinigung von Schuld und ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung. Aber das ist mit das Wichtigste, was wir für unseren Dienst brauchen. Dass wir uns immer wieder unter das reinigende Blut unseres Herrn Jesus Christus stellen. Weil wenn er uns nicht reinigt, können wir keinen vollmächtigen Dienst tun. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die sieben Sünden vergibt und reinigt uns von der Ungerechtigkeit, heißt es in den Johannesbriefen. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder tun, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass wenn wir gerufen sind zum Dienst, dann nicht deshalb, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil Gott durch uns wirken will. Und nicht, dass wir als tolle Menschen in den Dienst treten, sondern als Sünder. Und als Sünder brauchen wir immer wieder die Reinigung vor Gott. Das muss uns immer wieder ständig präsent sein. Nicht, um uns klein zu machen, sondern dafür, dass wirklich wir in Vollmacht Dienst tun können. Weil wenn wir an Sünde festhalten, wenn Sünde uns blockiert, dann kann der Heilige Geist nicht durch uns wirken. Und das ist wichtig für meinen Dienst und für deinen Dienst. Wir bedürfen immer wieder des Blutes Jesu Christi, damit Gott uns vergeben kann. Weil nur Menschen, denen Jesus, denen Gott vergeben hat, die sind vollmächtig, für ihn Dienst zu tun. Und wenn Menschen mit Schuld und Sünde belastet sind, dann kann Gott nicht durch sie wirken. Elisa bedarf des Opfers für den Dienst, den er zu tun hat. Und auch du und auch ich, wir bedürfen des Opfers, des Blutes unseres Herrn Jesus Christus für unseren Dienst. Und das ist die wichtigste Grundlage, auch wenn es der letzte Punkt ist in dieser Predigt, die wichtigste Grundlage für unseren Dienst. 5 Punkte über Elisas Dienst für den Herrn, die ich uns vor Augen gestellt habe, aber nicht als so eine historische Wahrheit über das, was vor 3000 Jahren gewesen ist im alten Israel, sondern als etwas, was aktuellen Gegenwartsbezug hat. Über das, was Elisas Dienst betrifft, wollte Gott mit dir reden über deinen Dienst. Und jetzt ist es an dir, dass du das für deinen Dienst umsetzt, was du gehört hast. Gott hat dir gesagt, dass man von ihm selber in den Dienst gestellt wird. Gott hat dir gesagt, dass man für den Dienst den materiellen Wohlstand entsagen muss. Gott hat dir gesagt auch, dass man die Familie nicht an erste Stelle setzen darf für den Dienst. Gott hat dir gesagt, dass man dem Hochmut für den Dienst entsagen darf. Und Gott hat dir gesagt, dass du des Blutes Jesu Christi bedarfst für deinen Dienst. Möge unser Herr Gott diese Predigt an deinem Leben segnen und an deinem Dienst. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.